Was ich ganz spannend fand, war, dass so dieses Thema Weltraum bisher eigentlich immer ein Thema war, was sozusagen von den Naturwissenschaften oder eher von den technischen Wissenschaften behandelt wurde, vielleicht auch von der Medizin oder der Meteorologie. Aber es war kein spezifisch kulturanthropologisches Thema. Und ich fand das aber irgendwie total wichtig, weil es geht bei der Kolonisierung anderer Planeten einfach um viel mehr als nur um Technik oder um Medizin. Und von daher fand ich einfach eine kulturanthropologische Annäherung an das Thema ganz spannend. Und die Frage, was das Menschsein denn bedeutet, wenn man sich loslöst von allem, was das Menschsein ja eigentlich ist und nicht mehr auf der Erde existiert. Und als ich mich dann natürlich eingelesen habe, noch mehr in die Thematik und von Mars One erfahren habe, dann hat mich da einfach die Frage ganz schwer beschäftigt, ja, der gesellschaftlichen Neugründung. Und ich fand den Gedanken ganz unerträglich, dass eine Gruppe von Handvoll Menschen darüber entscheiden soll oder darf, wer denn diese neue Gesellschaft ist, welche Rolle zum Beispiel Diversität spielen wird oder nach welchen Kriterien diese Menschen ausgewählt werden, die diese neue Gesellschaft gründen. Aber auch, und das war ja dann sozusagen das Thema, dem ich meinen Film gewidmet habe, wer denn diese Menschen sind, die sich das tatsächlich vorstellen können, zum Mars zu fliegen und zu wissen, ich komme nie wieder zur Erde zurück, was da für Motivationen dahinter stehen, für Beweggründe.
Vielleicht sprechen wir noch mal ein bisschen darüber, was das eigentlich bedeutet. Also in deinem Film wird es ganz gut beschrieben, so welche Einschränkungen das bedeutet und wie man überhaupt auf dem Mars leben kann, wenn man es denn kann.
Ja, ich glaube, das Leben da oben ist schon sehr dunkles und tristes. Also es gibt ja am Mars eine sehr hohe Strahlung. Die ist viel, viel gefährlicher als hier auf der Erde. Also dieser Mars sogar lebensbedrohlich. Das heißt, wenn ein Mensch am Mars landet, würde der innerhalb kürzester Zeit sterben, wenn er sich nicht irgendwie von der Strahlung schützt. Und das geht, indem man die Habitate unterirdisch baut. Das heißt, das Leben kann man sich schon mal in kleinen Höhlen oder Gängen unterirdisch ohne ja, Sonnenlicht vorstellen, sondern eben nur mit künstlichem Licht. Dann ist es natürlich sehr eingeengt und mit sehr viel Mühen verbunden. Also man kann nicht einfach rausgehen auf die grüne Wiese, sondern man muss sich eben immer, wenn man raus will, diesen Raumanzug anziehen, kann sich auch eine gewisse Zeit draußen aufhalten und es ist draußen sehr ungemütlich. Also es gibt keinen Sauerstoff, es ist relativ kalt. Prinzipiell ist der Mars trotzdem so der erdähnlichste Planet. Also der Planet, bei dem man sich halt am ehesten vorstellen könnte, dass man ihn besiedelt, weil diese Grundvoraussetzungen zum Überleben eigentlich alle gegeben sind. Und das sind eben auch Sachen, die man noch überhaupt nicht abschätzen kann oder wo die Technik halt auch noch und die Forschung noch gar nicht genug dazu weiß, also was sozusagen diese Langzeitfolgen sind. Der Mensch, der sich bisher am längsten im Weltraum aufgehalten hat, war auf der ISS und das war ein halbes Jahr. Länger war noch niemand im Weltraum und selbst da ist es für die Leute halt körperlich super hart. Also es ist für die Muskeln einfach eine riesengroße Herausforderung, für die Knochen, weil einfach die Erdanziehungskraft nicht gegeben ist. Die Augen werden flacher, man weiß nicht warum. Da gibt es einfach noch ganz, ganz viele Fragen, die unbeantwortet sind und die man, glaube ich, erstmal beantworten müsste, bevor man schon so weit denkt.
Du begleitest dann ja zwei Menschen ganz intensiv. Kannst du ein bisschen was von denen erzählen?
Das sind zwei Finalistinnen für Mars One. Also die sind beide sozusagen jetzt im dritten Auswahlverfahren. Mittlerweile wurde ja von 200.000, mehr als 200.000 Bewerberinnen reduziert auf 100, die mittlerweile noch im Rennen sind. Die eine Hauptprotagonistin meines Films, Elahe, ist 25 Jahre alt, lebt in Teheran, Iran, hat Architektur studiert, ist aber auch Schriftstellerin für Kinderbücher, Künstlerin und arbeitet zurzeit als Lehrerin im Iran. Und ist die letzte verbliebene Frau aus Iran. Günther, mein männlicher Hauptprotagonist, ist 44 Jahre alt. Er kommt aus Graz, Österreich, ist in Österreich auch der letzte Bewerber noch, der übrig geblieben ist. Der hat tiefschwarze Locken bis zu den Schultern, einen Silberring im Ohr und ist überall tätowiert. Lebt in Graz im 10. Stock eines Hochhauses. Also das war ganz verrückt, als ich ihn auch bei den Dreharbeiten in der Wohnung besucht habe. So dieses Gefühl, dem Himmel irgendwie schon ganz nah zu sein. Man hatte permanent den Blick über die Stadt. Seine ganze Wohnung war auch voll mit Mars One Postern. Also teilweise im Wohnzimmer wirklich. Über die ganze Wohnzimmer waren riesige Poster. Und Elay auch. Also die wohnte, das war eigentlich ein schönes Pendant. Die wohnt in Teheran auch, also an so einem Berg, der direkt an die Stadt grenzt. Und sie wohnt auf dem Berg und hat ebenso diesen Blick über die Stadt. Ja, beide sind, glaube ich, würde ich als abenteuerlustig beschreiben. Also es sind sehr aufgeweckte Menschen, die, glaube ich, generell zu vielen Ideen gerne Ja sagen.
Jetzt ist ja Reiselust, Abenteuerlust, was, wo man auch dem eigentlich auf der Erde nachgehen kann, theoretisch. Ne? Also man kann ja hier auch super viel erleben. So. Da reicht ein Leben nicht dafür. Also kann ich mir vorstellen, gibt es noch sehr viele weitere Intentionen, die einen dazu bringen, so eine Mars-Expedition, also mit One-Way-Ticket durchführen zu wollen. Was hast du denn darüber erfahren, gerade bei der Protagonistin?
Was Elay sozusagen oder mit dem sie argumentiert hat, war, dass sozusagen dieses Reisen und dieses Entwickeln und dieses Weitermachen der so ein bisschen der Urtrieb des Menschen ist. Also der Mensch ist dazu geboren, sich weiterzuentwickeln, einfach neue Schritte zu machen. Und Elay sagt, also sobald jetzt diese Entwicklung außerhalb der Erde stattfinden sollte, warum sollte man da aufhören, sich weiterzuentwickeln und neue Schritte zu gehen? Das ist sozusagen ihre Sicht auf die Dinge. Und ja, Reisen auf der Erde, klar, dem kann man nachgehen, das ist schön und gut, aber wenn es auch möglich ist, außerhalb der Erde zu reisen, warum sollte man hier jetzt sagen, man hört hier an diesem Punkt jetzt auf?
Ich hatte so ein bisschen auch den Eindruck, als ich den Film gesehen habe, dass es schon auch mit dem Leben im Iran, das sie dafür zu tun hat, also die Einschränkungen und Desillusionierung auch mit dem Leben, dass ihr da möglich ist. Was hast du da für ein Gefühl dazu?
Also das war natürlich nicht einfach, auch für sie darüber zu sprechen oder das jetzt ganz deutlich zu formulieren, aber es hat sich doch auch irgendwie im Laufe der Zeit, die ich mit ihr verbracht habe, während wir eben gedreht haben, für mich schon auch rauskristallisiert, dass sie, ich weiß nicht, ob unglücklich zu viel ist, aber auf alle Fälle unzufrieden mit vielen Dingen, die eben in diesem Land so typisch sind. Also sie vor allem als Frau und als Feministin hat, glaube ich, schon sehr darunter zu leiden, dass Frauen im Iran nicht dieselben Rechte genießen wie ein Mann. Ja, sie generell auch jetzt nicht überzeugt ist von der Religion oder auch nicht überzeugt ist, dass Nationalstaaten die ideale Lösung für Probleme sind. Und sie so ein bisschen die Hoffnung hat, dass man sozusagen, wenn man eine Kolonie auf einem anderen Planeten gründet, einen ganz neuen Gesellschaftsentwurf machen könnte, der so ja in ihren Augen oder in ihrer Hoffnung menschliche Probleme, die wir hier haben, löst. Also vielleicht Nationalstaaten neu überdenkt oder auch Religionen neu denkt und die Geschlechterrollen vielleicht über den Haufen wirft und so weiter.
Jetzt sind das natürlich schon zwei unterschiedliche Charaktere, schon allein vom Alter, aber auch vom Hintergrund, vom Aufwachsen her, Österreich, Iran. Was waren denn so die Unterschiede in der Motivation, sich für Mars One zu bewerben?
Bei Günther ist, glaube ich, die Motivation eine andere. Also der ist auch Vater von drei Kindern, was natürlich keine unwesentliche Rolle in dieser Entscheidung spielt. Und seine Motivation, zumindest sagt er in den Interviews immer, ist, dass er sich viele, viele Gedanken in seinem Leben darüber gemacht hat, ja, was man denn Sinnvolles mit seinem Leben anstellen kann, was sozusagen der optimale Output seines Lebens wäre, auch wenn man jetzt nicht Wissenschaftler ist oder. Und dann kam ihm Mars One über den Weg und für ihn war das sozusagen die Möglichkeit, aus seinem Leben das möglichst Sinnvolle herauszuholen, weil bei Günther, glaube ich, schon die Angst groß ist, dass die Erde nicht mehr lang so existieren wird, wie sie gerade ist, dass die Erde womöglich irgendwann untergeht oder irgendwas anderes Schlimmes passiert und das Überleben der Menschheit nur gesichert werden kann, wenn man eben einen Planeten B als Option hat. Das sagt er ja auch ganz oft, dass das für seine Kinder die einzige Möglichkeit ist, deren Überleben zu sichern, indem er dahin geht und ihnen einen Weg bereitet.
Das ist für mich wirklich ein ziemlich absurder Gedanke, ne? Weil ich mir denke, wenn ich mich um meine Kinder kümmern möchte, dann will ich eigentlich vielleicht da sein in ihrer Nähe, ne? Und wenn er jetzt aber dorthin reist, dann heißt das ja, dass er alles zurücklässt, also dass er auch seine Kinder zurücklässt, dass er sie wahrscheinlich nie wiedersehen wird und auch nicht in Echtzeit mit ihnen kommunizieren kann.
Ja, also das war für mich auch einfach ein sehr unerträglicher Gedanke, eben dieses Zurücklassen und auch... So, ich hatte selbst Sorgen um seine Kinder und war selbst irgendwie emotional total betroffen, als ich daran gedacht habe, dass die irgendwann ohne ihren Papa leben müssen. Für Günther spielt dieses Alleinelassen, glaube ich, weniger Rolle. Also er sagt, sie sind nicht allein, es gibt diese Kommunikation. Man wird tatsächlich per Funk oder per Internet irgendwie miteinander kommunizieren können. Aber ja, er sagt, ich bin nicht... Aus der Welt wäre jetzt falsch, aber ich bin ja immer noch da und kann mit meinen Kindern immer noch sprechen und sie sind erwachsen, sobald ich gehe. Also das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Was mir noch eingefallen ist, was ich spannend fand bei ihm und was so ein bisschen auch der Unterschied zu Elah ist, dass vom Gefühl her Elah so ihr Leben schon noch normal weiterlebt und Maswan so ein bisschen als Option sieht. Bei Günther hatte ich das Gefühl, der hat sein Leben wirklich voll und ganz Maswan verschrieben. Also der hat sogar seinen Job gekündigt, damit er sich voll und ganz Maswan widmen kann. Der hat, damit er diese Auswahlprüfungen besteht, eine Englischlehrerin engagiert, die ihm Englisch beibringt, die mit ihm zusammen lernt. Und für ihn ist das so, ja, der einzige Plan.
Ist ja jetzt gerade auch in Anbetracht dessen, dass man nicht mehr weiß, ob die Mission überhaupt stattfinden wird, ganz schön krass dann wahrscheinlich für ihn, kann ich mir vorstellen.
Ja, das war schon auch immer nicht so einfach, auch jetzt noch. Also wir haben ja nach wie vor Kontakt und ich frage öfter, was gibt's Neues? Und ich glaube, es ist schon hart für ihn, jetzt immer wieder sagen zu müssen, es gibt noch nichts Neues und wir warten immer noch. Also... Im Prinzip warten alle Finalistinnen und Finalisten darauf, jetzt ja eine Antwort von Maswan zu erhalten, wann und wie es denn weitergeht, aber es passiert nichts.
Was sind denn die Voraussetzungen, die Maswan jetzt so setzt?
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Besondere von Maswan, was sie jetzt von anderen Raumfahrtagenturen unterscheidet, nämlich, dass es eigentlich relativ wenige Voraussetzungen dafür gibt. Man muss über keine spezielle Ausbildung verfügen, man muss kein Wissenschaftler sein oder sich irgendwie mit der Thematik auskennen. Man kann von Friseurin über Automechaniker, Ärzte, also alles sein. Man muss Englisch sprechen können. Ja, im Grunde war es das, glaube ich. Natürlich in den Tests wird dann eine psychische Stabilität getestet und eine gewisse körperliche Fitness, also die Bewerberinnen und Bewerber mussten alle ein ärztliches Attest abgeben, dass sie gesund sind.
Und wenn man sich dann vorstellt, dass diese Menschen vielleicht tatsächlich, wenn es zu einem Auslöschen der Menschheit kommt, die einzigen Überlebenden sind, das ist schon natürlich eine ganz schön krasse Vorstellung. Also wen würde man da überhaupt auswählen? Das ist ja eine Aufgabe, die man sich erst mal trauen muss.
Ja, das stimmt. Also das ist halt für mich auch so das Unbegreifliche, wie das denn eben in den Händen von weniger Menschen liegen kann, diese Auswahl zu treffen und auch so ein bisschen anhand welcher Kriterien bisher entschieden wurde. Also es haben nicht alle Bewerberinnen und Bewerber persönlich jemanden von der Organisation Maswan getroffen. Also sehr oft wurde diese Auswahl einfach nur anhand von den Bewerbungsvideos, die Leute erstellt haben, bisher gemacht oder eben über ärztliche Attests oder gewisse Tests, die über, weiß ich nicht, inhaltliche Sachen jetzt Technik betreffend oder Physik betreffend ablegen mussten. Aber es gibt immer noch Finalistinnen und Finalisten, die jetzt schon unter den letzten 100 sind, die eben noch niemanden persönlich von der Organisation getroffen haben. Und das lässt das Ganze natürlich schon ein bisschen in Frage stellen, wie diese Auswahl denn überhaupt stattfindet. Und was bei den Auswahlkriterien natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist das Geschlecht. Also es geht ja um eine gesellschaftliche Neugründung, folglich auch um Fortpflanzung. Das heißt, die Teams, die da hochgeschickt werden, bestehen immer aus 2 Männern und 2 Frauen.
Wie ist denn so deine moralische Position zu dieser Neugründung und überhaupt zu der Mars-Mission?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich bin schon seitdem ich mich mit der Thematik beschäftige, ehrlich gesagt immer hin und her gerissen. Gesellschaftliche Neugründung hin oder her. Also ich denke, dass es wichtig werden könnte in Zukunft, dass man sich vielleicht Möglichkeiten überlegt, falls hier auf der Erde wirklich irgendwas Schlimmes passiert, dass, wenn man das denn möchte, der Menschheit noch irgendwie eine zweite Option gegeben wird, um da zu überleben. Das finde ich grundsätzlich eigentlich einen guten und auch spannenden Gedanken. Ich bin der festen Überzeugung, dass in den nächsten 100, 200 Jahren Menschen am Mars leben werden. Die Art und Weise, wie Mars Bonn das aber macht, finde ich halt schon äußerst fragwürdig.
Man könnte das Ganze, so eine Mission, ja auch als Neokolonialismus eigentlich bezeichnen, ne? Und wenn man dann an die Folgen des Kolonialismus auf der Erde denkt, hat man nochmal einen ganz anderen Blick auf die Folgen, die sowas halt haben könnte, also für den Mars zum Beispiel.
Ich habe gelesen, dass es im Jahr 1967 ein internationales Abkommen unterzeichnet wurde, das sogenannte Outer Space Treaty. Und in dem wurde festgehalten, dass das Weltall allen Menschen gleichermaßen gehören soll. Und dass es eben möglichst friedlich zugunsten aller Menschen genutzt werden soll. Das war so in der Zeit von Apollo 11, also so vom ersten Mondflug, wo es, glaube ich, zum ersten Mal eben so diese Gedanken gab, okay, da ist ein neuer Ort oder ein neuer Raum, der irgendwie bisher niemandem gehört. Wie wollen wir das denn regeln? Ja, jetzt ist es aber so, dass dieses Outer Space Treaty aber trotzdem vieles schwammig belässt und das Weltall ja so eine Art wilder Westen ist, in dem trotzdem jede das machen kann, was man möchte. Und ich glaube, es ist ganz deutlich zu erkennen, dass einzelne Länder ja versuchen, ihre eigenen Interessen im Weltraum zu vertreten oder sich da Macht zu verschaffen. Zum Beispiel hat die USA 2016 einen Gesetzesentwurf in Arbeit, der amerikanischen Firmen explizit erlaubt, dass Rohstoffe im Weltall profitorientiert abgebaut werden dürfen. Und der Emerson-Chef beispielsweise will mit seiner Raumfahrtfirma auch den Mond kolonialisieren und ihn einfach als Standort für riesengroße Fabriken nutzen. Oder Elon Musk. Ja, das ist auch noch gar nicht lange her, dass Donald Trump verkündet hat, dass er der Space Force die USA einfach zur dominierenden Weltmacht erklären möchte. Also das heißt, ja, man sieht eigentlich ganz deutlich die politische Motivation vor allem dahinter, die vielleicht sogar vor den ganzen wissenschaftlichen Motivationen steht.
Ja, das finde ich ganz spannend vor dem Hintergrund, dass du mir jetzt gerade von den privaten Intentionen erzählt hast, jetzt gerade von Eli zum Beispiel, die da sehr idealistisch rangeht und Günther, denke ich mal, auch. Und das kreuzt sich ja schon ziemlich mit so machtpolitischen Intentionen, die dann vielleicht auf einer höheren Ebene dahinter stehen.
Ja, das widerspricht sich in der Tat so ein bisschen die Motivationen von, also die privaten Motivationen der Bewerberinnen und Bewerber, so wie ich sie kennengelernt habe, und eben den politischen Intentionen, die diese Firmen haben. was mich auch wundert, war, dass zum Beispiel Günther so diese Apollo-Mission sehr, sehr kritisch sieht, weil er sagt, eigentlich sollte das nicht das Ziel sein, einfach nur irgendwo hinzufliegen und eine Flagge zu hissen. Er argumentiert, dass es darum geht, dahin zu fliegen und einfach wirklich was Sinnvolles in seinen Augen zu machen. Das ist einfach seine Sicht auf die Dinge.
Was ja schon so auf eine Sehnsucht nach Geltung oder eine Sehnsucht danach zeigt, was zu hinterlassen auf der Welt. Ne? Also einerseits natürlich irgendwie dem Leben, wo man ja einfach immer wieder hinkommt, so was mache ich eigentlich hier, wie kann ich dem möglichst viel Sinn verleihen, und aber andererseits vielleicht auch, wie wird von mir gesprochen werden als einer der ersten Menschen, die auf dem Mars gelebt hat. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube, das spielt, auch wenn es natürlich niemand über sich selbst sagen würde, aber doch bei den Motivationen schon eine sehr erhebliche Rolle. Also ich habe schon in den Erzählungen von Elai und Günther immer so ein Heldennarrativ entdeckt. Also es ging schon immer, also beide waren fasziniert von dem Gedanken, in die Geschichte der Menschheit einzugehen. Ja, sich einen Namen zu verschaffen als Mensch, der als erstes den Mars betreten hat. Und das passiert ja nicht erst nur ab dem Zeitpunkt, wo man am Mars ist, das passiert ja auch jetzt schon ganz deutlich. Also vor allem Günther, ja, konnte sich halt zu der Zeit, als er unter die letzten 100 kam, vor Interviewanfragen kaum retten. Also der ist in Österreich schon ein Mann mit Namen.